Ja, ich spreche heute zum ersten Mal über dieses Thema und darf mich hier anlehnen, auch an die Forschungen von meinem Freund Professor Franzke, der ja dieses weitverbreitete Buch geschrieben hat, Stille Übungen, Fantasiereisen. Kennt das jemand? Ja, ist gut, ich werde öfter Bezug nehmen, aber Sie werden es dann vielleicht so interessant finden. Das kann man bei ihm selber im Selbstverlag bestellen, Reinhard Franzke. Ich vertrete ihn praktisch heute ein Stück weit, weil er hat über dieses Thema geforscht. Es ist an sich ein Gebiet, wo er sehr viel erarbeitet hat. Und ich möchte im Einklang mit ihm auch einiges hier weitergeben. Und über positives Denken habe ich auch selber eine kleine Schrift rausgebracht. Was ist positives Denken? Aber ich möchte jetzt nicht darauf nur verweisen, sondern auch einiges wiedergeben. Wenn es zu leise ist, müssen Sie sagen, dann kann ich doch noch etwas lauter reden. Ja, stille Übungen, Fantasiereisen, positives Denken, was steckt dahinter? Vor einiger Zeit hatte ich von einem Freund aus der Hamburger Gegend einen Brief bekommen, den er an die Lehrerin einer Klasse geschickt hat, wo sein Sohn Unterricht hat. Ich möchte daraus einiges vorlesen. Sehr geehrte Frau X, das ist also ein Brief an diese Lehrerin, wie mir mein Sohn Christian berichtete, nimmt er gern an ihrem Unterricht teil, wofür ich Ihnen danke. Wie er mir jedoch berichtete, geben Sie den Kindern in Ihrem Unterricht zur Aufgabe, Mandalas zu malen oder auszumalen. Mandalas will ich vielleicht gleich mal zeigen. Das sind solche kreisförmigen Bilder, wo also alles auf den Kreis konzentriert ist. Und ich weiß nicht, ob die Kinder das auch schon mal gemacht haben in der Schule. Wo also alles auf den Kreis gerichtet ist und nach außen in alle Richtungen die gleichen Aspekte zu sehen sind. Auf den Hinweis meines Sohnes, dass uns als Eltern dies nicht recht ist, vielleicht ein bisschen leiser dreht, das nicht so quietscht, haben Sie Christian eine 6 für Arbeitsverweigerung angedroht. Danke, dies bedrückt ihn sehr, weil er sonst recht annehmbare Noten bei Ihnen erhalten hat. Es wäre sicher von uns als Eltern nicht gut, dies ungeprüft so zu glauben, wie es in der Formulierung unseres Jungen an uns herangetragen wurde. Ich bitte Sie deshalb freundlich, uns mitzuteilen, wie der Vorgang sich aus Ihrer Sicht verhält. Was sind Mandalas? Warum sollen die Kinder diese malen? Die Literatur weist unter anderem hin auf Tibet, auf Hexenkult sowie auf den Buddhismus. Wir betreiben keinen Hexenkult, sind auch keine Buddhisten. Ich bitte Sie deshalb, bis zur Klärung unserer Fragen darauf zu verzichten, Druck auf Christian auszuüben, sollte dies so gewesen sein. Wir sind evangelische Christen und wollen keine anderen religiösen Handlungen, weder Scientology noch Buddha oder Voodoo, weder Hexenkult noch die Rituale der indianischen Schamanen, also Zauberer, siehe Grundgesetz Artikel 4, Absatz 1 und 2 und so weiter. Nun, es gab dann auch Gespräche mit der Lehrerin und ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist, aber in anderen Schulen ist es ähnlich, dass dann diese Dinge manchmal, wenn man Glück hat, abgestellt werden, aber oft werden die Kinder gezwungen, diese Praktiken mitzumachen. Aber bevor ich jetzt viel Kritisches sage, will ich erstmal darstellen, worum es sich überhaupt handelt. Stille Übungen. In der Zeitung war übrigens das ein bisschen falsch geschrieben, da stand also stille Übungen, aber man schreibt es natürlich zusammen, stille Übungen, Fantasiereisen oder Traumreisen und positives Denken, das wird dann auch groß geschrieben, weil es auch ein feststehender Begriff ist. Nur noch, es soll jetzt kein Vorwurf an die Zeitung sein, aber es ist eben die Schreibweise schon mal wichtig, dass wir die Begriffe nicht verwechseln. Nun, in den Schulen, ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, im Aldinger-Prossinger-Bereich, ist es so, dass Lehrer oft verzweifelt sind angesichts der heutigen Schülerinnen und Schüler. Gut, die Schülerinnen und Schüler waren schon immer nicht unbedingt nur Engel, das wissen wir vielleicht auch noch aus unseren alten Zeiten, wobei du doch ein paar Jahre schon älter bist, glaube ich, aber fast noch ähnlich, ja, Nachkriegsgeneration, ne? Sind wir ja. Immerhin noch. Und aber heute sind die Kinder oft besonders wild im Unterricht. Nicht alle, es gibt ja auch Ausnahmen, die hier sitzen. Hoffen wir zumindest. Aber ein bisschen Leben darf ja auch sein. Aber die Lehrer sind dann oft verzweifelt und greifen dann oft völlig blauäugig und gar nicht böswillig zu Entspannungsübungen. Das muss ich vorweg sagen. Also ich will niemandem jetzt böse Absichten unterstellen, heute Abend, wenn man diese Dinge einsetzt. Aber die Lehrer und Lehrerinnen sind oft genauso ahnungslos dann, wie die Schüler, was da auf sie zukommt. Man wendet dann an Entspannungsübungen, Wahrnehmungsübungen, Körper- und Atemübungen. Sich entspannen soll man, meditieren. Es wird sogar auch manchmal Yoga, autogenes Training angewandt, Qigong, Tai Chi und was das alles so gibt. Man soll liegende Achten malen, man soll auf Linien balancieren, auf Flächen starren, Kerzenflammen sich konzentrieren. Weiß nicht, hat das schon mal jemand erlebt irgendwo? Müsst ihr euch jetzt nicht melden, aber in vielen Schulen nimmt das eben zu. Nun, die einen sagen, das sind alles harmlose stille Übungen, die sollen Stress abbauen und Ängste abbauen. Und die anderen sagen, das ist ein Einfallstor für okkulte Mächte. Die Forschungen auf diesem Gebiet sind noch nicht sehr weit fortgeschritten, werden auch behindert, wie es gerade der benannte Professor Franzke erleben musste. Er kriegt also keine finanziellen Mittel, auch keine Forschungsmöglichkeiten an der Universität für diese Dinge, weil das als mittelalterlich gilt, wenn man noch an Dämonen und solche Mächte glaubt, dass die existieren. Aber ich denke, die die Bibel kennen unter uns, die wissen, dass diese Mächte eben nicht nur Illusion oder Einbildung sind, sondern Realitäten, von denen schon Jesus Christus ausgegangen ist, indem er diese Dämonen eben ausgetrieben hat. Ja, also ich möchte mal ein Beispiel bringen, wie so eine stille Übung ablaufen kann. Die Eltern bzw. Kinder werden gebeten, sich in einen Kreis zu setzen. Es ist übrigens in Idea, und es war völlig missverständlich interpretiert, schon der Kreis ein okkultes Symbol. Sicherlich, der Kreis kann als okkultes Symbol gebraucht werden, aber nicht jeder Sitzkreis, wo man im Kreise sitzt, ist deshalb okkult. Das hat auch Professor Franzke nie gemeint, aber so werden die Dinge dann leider oft verdreht. Aber man setzt sich dann, bei solchen Übungen kann man sich eben dann in einen Kreis setzen. Dann der Raum wird oft abgedunkelt, dann wird ein Kerzenlicht angezündet, muss nicht immer so sein, aber das ist eine mögliche Form. Und dann soll man möglichst auch nichts reden zunächst, man soll sich bequem machen, die Augen schließen und vor allem sich dann entspannen, die Gedanken loslassen, alles loslassen und sich ganz fallen lassen. Und dann wird dann oft meditative Musik eingespielt, sehr langsame, ruhige, beruhigende Musik, die dann sehr lange oft wiederholt wird, wie man es auch aus fernöstlichen Musikrichtungen kennt. Vielleicht hat es mal jemand gehört mit diesen ganz besonderen Instrumenten, wo es dann so ganz langsame, gebogene, gezogene Töne gibt, sodass man richtig in Trance hineinkommt. Und dann wird ein Text vorgetragen mit einer suggestiven, fast schon einschläfernden Stimme. Fühlt sich ganz ruhig und ganz, ich möchte das nicht machen, sonst schlafen wir alle ein, ganz entspannt und so weiter. Sie dürfen sich übrigens auch entspannt fühlen und wenn es zu heiß wird, können Sie gern Fenster aufmachen. Ich habe da nie was dagegen, weil ich immer gern die frische Luft mag. Also da sage ich nichts. Was, wenn jemand friert, müssen wir es da wieder zumachen. Also mit einer suggestiven Stimme, dann werden diese Entspannungsübungen dann auch gelenkt. Und dann wird eben gesagt, stellt euch einmal etwas vor, zum Beispiel, ihr verlasst jetzt diesen Raum, ihr geht durch einen Tunnel hinaus, durch das Dach und dann stellt euch vor, ihr geht in ein fernes Land oder sogar auf einen anderen Planeten und erlebt dort Begegnungen mit irgendwelchen Tieren oder Personen oder auch mit Geistwesen. Alles das ist schon vorgekommen und wird auch oft verwendet. Man konzentriert sich aber dann zum Beispiel auch auf den Bauch. Das ist ja vielleicht auch aus dem Buddhismus bekannt, nicht? Das hängt mit dem Nabelchakra zusammen, die Lotusblume, die im Nabel sitzt. Das sind also okkulte Meditationszentren im Körper, die im Kehlkopf zwischen der Stirn, beziehungsweise an der Nasenwurzel, auf dem Herzen und am Nabel und am Geschlechtsorgan sitzen sollen. Und solche Konzentrationen werden dann auch durchgeführt. Und dann soll man ein Mandala malen oder ausmalen. Wozu das dient, darauf komme ich gleich noch zurück oder was dabei passieren kann. Aber zunächst wollen wir nochmal sammeln, nachdem wir dieses eine Beispiel betrachtet haben, welche Elemente verwendet werden können, welche Einzelteile. Also wichtig ist oft dieser abgedunkelte, stille Raum. Oft auch die Kerze, die dabei eine Rolle spielt. Dann diese meditative Musik zur Versenkung. Dann, dass man sich bequem macht, dass man die Augen schließt und den eigenen Atem kontrolliert, beobachtet, die Gedanken und Sorgen loslässt, die Muskeln entspannt oder auch anspannt zunächst und dann sich konzentriert auf einen bestimmten Punkt, zum Beispiel irgendein Symbol, was aufgestellt wird, das kann sogar auch mal ein Kreuz sein, ne? Kann auch dazu dienen, zur Meditation zu kommen, kann dazu auch missbraucht werden, sage ich mal. Stille hören soll man dann lernen oder bei geschlossenen Augen zu sehen lernen, die Augen schließen und dann eben die Fantasie schweifen lassen. Die Aufmerksamkeit soll von außen nach innen gelenkt werden. man blickt durch das dritte Auge in die höheren Welten, und diese suggestiven Formeln sollen dazu führen, dass man sich völlig loslässt. Wichtig sind die Begriffe Visualisierung und Imagination. Das hängt beides mit Schauen, mit Sehen zusammen, Vision oder so, haben Sie vielleicht schon gehört, oder imaginär, also Visualisierung. Das heißt, man stellt sich eben in der Fantasie gewisse Wesen, gewisse Reisen und solche Sachen vor. Eine Blume, ein Tier, eine Wolke, die einen woanders hinführt. Nun, wozu soll das Ganze dienen? Dazu müssen wir in die Literatur schauen, und das hat gerade Professor Franzke ausführlich gemacht in seinen zwei Schriften, Stille Übungen, Fantasiereisen. Und was ist Schamanismus, jetzt neu erschienen, der Reihe, ich glaube, da steht einiges noch drüber. Und es steht da zum Beispiel in den Büchern, die für die Schulen verwendet werden, von Temel etwa, steht Folgendes: Hier wird durch körperliche und geistige Entspannung der Weg in die Innenwelt und in einen tranceartigen Zustand angeregt. Entspannung ist dabei Hilfe, um in tiefere Bewusstseinsebenen zu reisen. Jede echte Fantasiereise führt ein Stück weit in Trance und in eine andere Erlebniswelt. Schon mal eine erste Antwort. Also Trance ist das Bekannte, oder soll ich es nochmal erklären? Das ist eine Art Selbstversenkung, wo man also die Außenwelt immer mehr vergisst und sich auf das Innere konzentriert und dadurch sich nun auf eine Reise begibt. Wo die hinführt, haben wir schon geahnt, und da möchte ich jetzt noch weiter fortfahren. Und zwar die außerkörperliche Reise, das Verlassen des Körpers, wie auch von einigen Autoren offen zugegeben wird, dass der Geist oder die Seele, wie man es jetzt nennen will, aus dem Körper heraustritt. Und zwar, wie gesagt, ein Loch oder eine Tür, durch die man nun den Körper verlässt. Und die Mandalas, die dienen nun dazu, als Hilfsmittel zu dieser Visualisierung, um durch diese bildhafte Konzentration auf diesen mittleren Punkt im Mandala, ja, der ist dann hier in der Mitte, man zeichnet praktisch da immer auf die Mitte zu oder von der Mitte her, je nachdem. Es konzentriert sich alles auf diesen Punkt. Das dient dazu, das innere Auge darauf zu richten, dass der Mensch nun durch diese Versenkung den Körper verlassen kann und nun in diese geistigen Welten eindringen kann. So heißt es zum Beispiel in einem Buch mit dem Titel Meditation für Kinder von Rotzmann 1996, was auch für die Schulen verwendet wird, über Mandalas Folgendes: Jetzt setz dich aufrecht in Meditationshaltung hin und konzentriere dich mit Herz und Geist auf das Zentrum des Mandalas. Das sind übrigens, kommt es aus dem Buddhismus, diese Bilder. Ne? Auf das Zentrum des Mandalas. Richte wirklich alle deine Aufmerksamkeit auf jenes Zentrum. Du fühlst dich, als würdest du da hereingezogen. Ja, regelrecht hereingezogen. Können Sie sich vorstellen, so dieses konzentrierte Bild auf die Mitte gerichtet. Stell dir vor, dass du einen langen Tunnel entlang in das Zentrum hineinwanderst. Du gehst direkt in das Zentrum hinein, durch dieses Zentrum hindurch und kommst auf der anderen Seite in das reine Licht hinaus. In das reine Licht hinaus. Was für ein Licht das ist, das werden wir noch sehen. Und welche Lichtwelt und sich dahinter verbirgt. Auf der Treppe hat es auch noch Platz. Ja, es ist also wirklich der letzte Stuhl belegt, aber wie gesagt, die Treppenstufen. Ich denke, dass jetzt auch die meisten da sind. Herzlich willkommen. Ja, wir sind also gerade bei den Mandalas und bei dem Wandern zum Zentrum. Also wichtig war jetzt diese Beobachtung, man tritt auf der anderen Seite dann wieder heraus in das reine Licht. Also eine Lichtwelt, eine geistige Welt, in das das Kind oder der Mensch treten sollte, auf diese Weise meditiert. Die Kinder sollen dabei blitzschnell an einen anderen Ort reisen mit dem fliegenden Teppich, einem Zauberpferd, einer Zauberkugel oder ähnlichem. Und diese Reisen führen nun entweder nach oben oder nach unten, wird auch deutlich geschrieben und gesagt. Zum Beispiel nach oben auf einen Berg ins Universum oder eben auch auf andere Planeten. Nicht? Diese ganze Astrolehre spielt auch schon stärker rein in den Planetenwelten. Oder nach unten auf den Meeresgrund oder in das Innere der Erde hinein. Was da sich womöglich befindet, ist uns vielleicht auch bekannt. Die Kinder sollen dabei, und das ist auch interessant zu beobachten, stets auf dem gleichen Weg zurückkehren, weil ein Umweg gefährlich sein könnte. Also so wie sie herausgereist sind, jetzt durch das Dach und dann über diesen Platz hinüber und dann in dieses Land oder so, so sollen sie auch genau wieder zurückkommen. Es gab nämlich immer wieder Fälle, wo Menschen dermaßen in Hypnose, nämlich auch Hypnosetechniken, dann dabei hineingekommen sind und nicht mehr zurückgefunden haben, die dann wirklich auch dauernd Schaden genommen haben und nicht mehr aus Trancezuständen zurückgeholt werden konnten. Also man muss auf dem gleichen Weg zurückkehren, wird deshalb vorgeschrieben. Und auch in den Körper zurückkehren. Professor Franzke definiert Mandalas folgendermaßen. Mandalas sind Hilfsmittel fernöstlicher Meditation, die spirituelle, also geistige, beziehungsweise religiöse Erfahrungen von der Einheit aller Dinge, dem Einssein des Menschen mit dem Universum ermöglichen sollen. Sie werden betrachtet als Tore zum Göttlichen, in Anführungsstrichen das Göttliche, also nicht der persönliche Gott, würde ich sagen, zur transzendenten Ebene, zur Astralebene. Eine Reise zu den Göttern, eine Seelenreise. Und er sagt dann, es besteht der begründete Verdacht, dass stille Übungen, Fantasiereisen und Mandalas in Wahrheit Anleitungen und Hilfsmittel sind zur außerkörperlichen Seelen- oder Astralreise, also Sternenreise, und die Kinder in unseren Schulen und Kindergärten lernen sollen, mit der Seele den Körper zu verlassen, wo dieses nun auch in diesem Sinne eingesetzt wird. Man kann natürlich jetzt sagen, naja, Mandala ist doch nur ein Bild und wir lassen es halt ausmalen mit den Farben. Nicht? Aber stellt sich natürlich jetzt immer die grundlegende Frage, können wir Elemente prinzipiell lösen aus ihrem Zusammenhang, in dem sie entwickelt wurden? Also wenn dieses Mandala und diese Technik und diese Bilder entwickelt wurden im buddhistischen Bereich als Meditationssymbole, kann man die überhaupt daraus lösen? Kann man dann christliche Mandala-Bücher plötzlich herausbringen, wie es gerade jetzt auch sogar in evangelikalen Verlagen wohl jetzt zunehmend erscheint? Oder ist das überhaupt nicht möglich, das aus dieser Wurzel herauszulösen. Also ich bin da zumindest äußerst skeptisch und würde sagen, wir haben so viele gute Bilder, Bücher, auch biblische Geschichten zum Ausmalen. Warum müssen heute gerade in Schulen und auch sogar in christlichen Kreisen ausgerechnet Mandalas gemalt werden, wo man doch genau weiß, dass das aus dem Buddhismus kommt und diese Zielsetzung hat der außerkörperlichen Reise. Also man spielt hier zumindest mit dem Feuer und ich möchte jetzt nicht sagen, dass jedes Kind jetzt gleich okkult besessen sein muss, wenn es ein Mandala ausmalt. In diese Panik sollten wir jetzt auch nicht kommen. Aber es besteht immer die Gefahr, dass hier der Geist sich öffnet den Kräften, die dann in dieser Lichtwelt anzutreffen sind, auf die ich noch weiter jetzt eingehen muss. Und zwar wird auch offen gesagt, dass die weitere Zielsetzung dann auf dieser Astralreise ist, in Kontakt zu treten mit unsichtbaren Wesen und Mächten. Die Kinder sollen mit der Lebensenergie in Kontakt kommen, mit der göttlichen Energie, wie das auch immer wieder verharmlosend genannt wird, dem Lebensgeist oder wie auch immer. So schreibt etwa Breuschow, stille Übungen gleichen uralten Methoden, sich in andere Bewusstseinszustände zu versenken und durch Stille neue Erfahrungen zu machen. Immer waren diese Erfahrungen mit Geistern, Göttern oder dem großen Geheimnis verbunden, mit etwas, was höher ist als alle Vernunft. Zitat Ende. Also hier wird ganz deutlich zugegeben, es geht um das Kontaktaufnehmen mit geistigen Wesenheiten. Nicht mit Gott, sondern mit Göttern, schreibt er sogar. Und das sind also Dinge, die man zumindest offenlegen müsste, wenn man das mit den Kindern macht und nicht einfach durchführen. Fast immer werden die Kinder aufgefordert, ein geistiges Wesen sich vorzustellen, eine imaginäre Person. Und diese Wesen sind angeblich Weise, Meister, Freunde, Helfer, Begleiter, Verbündete oder Berater. Sie sollen sie begrüßen, bitten, verehren, verabschieden und sie sollen mit Steinen, Bäumen, Tieren, Pflanzen, Engeln, Feen, Elfen, Einsiedlern reden, mit Wichteln, Waldgeistern, Zwergen, Riesen, mit schemenhaften Gestalten und all diesen Dingen. Übrigens, diese ganzen Kobolde und Gestalten, aus christlicher Sicht betrachtet, sind es keineswegs neutrale Größen, sondern es sind wohl, muss man sagen, dämonische Wesenheiten, die dann als Waldgeister, Zwerge, Riesen und all diese Dinge auftreten. Es wird auch in unserer Reihe, die ich ja auch ausgelegt habe, ein Band über Märchen kommen, das sicherlich manche Diskussionen auslösen wird. Den schreibe ich nicht selber, das wird der Klaus Berger schreiben, aber das sollten wir auch nicht alles so kritiklos sehen. Wir haben so viele biblische gute Geschichten, müssen nicht unbedingt diese unheimlichen Märchengeschichten immer zu müde führen, obwohl ich jetzt auch nicht das jetzt übertrieben ablehnen möchte, aber da sind viele okkulte Elemente vom Zauberspiegel angefangen und ähnliches, nicht, was hier oft verharmlost wird. Das Problem nämlich ist bei diesen Fantasiereisen auch, dass dann eben nicht nur positive Begegnungen stattfinden, ja, Es ist ja auch die Rede hier von Kobolden, von Waldgeistern. Und so wird auch zugegeben, etwa bei Rotzmann 1996 in seiner Schrift, ich zitiere, dabei machen Kinder und Erwachsene manchmal erschreckende Erfahrungen. Vielleicht sehen wir, wie in Träumen oder Albträumen Monster oder Teufel, Monster oder böse Mächte, die uns angreifen bei diesen Fantasiereisen. Und jetzt, wenn Sie nur mal lesen, es gibt ja einen sehr bekannten Autor, der solche Fantasiereisen geradezu in Literatur umgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt an den gleichen denken wie ich. Da ist auch ein Junge beschrieben, der sich auf den Dachboden begibt und wer weiß schon, welche Geschichte es ist. Bitte? Die unendliche Geschichte, ja, Michael Ende. Dass also hier dieser Junge dann da zu lesen beginnt und in seiner Fantasie plötzlich selber nach Phantasien, in dieses Fantasieland eintritt. Das ist ja praktisch alles schon eine Vorstufe gewesen zu dem, was jetzt heute läuft, diese Wirkung auch von Michael Ende, nicht? Der das vorgemacht hat. Und dann ist er plötzlich selber, ich weiß nicht, der König, nicht direkt, es ist schon lange her, dass ich es gelesen habe, aber irgendeine mächtige Gestalt in Phantasien, dann dieser Junge, und tritt in Kontakt mit bösen und guten Mächten und allen möglichen Geistwesen. Man muss jetzt natürlich wissen, wer war denn Michael Ende, um das kurz zu erwähnen. Nun, als seine Inspiratoren, als seine Vorbilder, hat er zwei Personen bezeichnet. Und zwar Rudolf Steiner und Aleister Crowley. Von den beiden ist er geprägt. Und beide waren Mitglieder im OTO, Otto Templi Orientis, orientalischer Templerorden, ein Hochgrad-Freimaurerorden. Und Steiner ist ja bekannt als der Begründer der Anthroposophie und Crowley als der führende Satanist im 20. Jahrhundert. Und auch Inspirator für die Rolling Stones und andere Gruppen. Aber Rudolf Steiner jedenfalls, der Begründer der Anthroposophie, da habe ich auch eine Schrift hier liegen. Damit habe ich mich ja ausführlich beschäftigt durch meine Doktorarbeit. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal hier gesprochen habe. Der hat jedenfalls auch so einen ähnlichen Weg beschrieben, wie es heute in den Fantasiereisen ist. Eine Art der konzentrativen Sammlung, dass man sich auf irgendeine Kerze oder ein Samenkorn konzentriert und dadurch in die höheren Welten aufsteigt. Ähnlich auch Michael Ende. Und es ist immer das gleiche Schema. Die Versenkung in einen meditativen Zustand, sodass man also in Kommunikation treten kann mit Geistern. Ich drücke es mal einfach so aus. Und so warnt auch Professor Franzke vor den Ängsten, die bei Kindern entstehen können, weil sie ja nicht nur gute, sondern auch schlechte Mächte sind, wobei hier das Gebiet von weißer und schwarzer Magie natürlich betreten wird. Und beides ist eben dämonisch, ob es jetzt weiße oder schwarze Magie ist. Und Franzke schreibt, es besteht der Verdacht, dass stille Übungen und Fantasiereisen unsere Kinder mit unsichtbaren Wesen und Mächten in Kontakt bringen sollen, um Rat und Hilfe aus einer anderen Welt in Anspruch zu nehmen. Und manche Bücher gehen dann noch weiter aus der Schulliteratur und rufen regelrecht zu Hexerei- und Zaubereipraktiken auf. Wenn zum Beispiel gefordert wird oder vorgeschlagen wird, ihr sollt euch unsichtbar machen, ihr könnt durch Gegenstände oder Körper sehen, in Körper reisen, in Körper sich verwandeln, sich in ein Tier verwandeln, Wunschkerzen oder Steine ansprechen, übersinnliche Wahrnehmungsfähigkeiten entwickeln, in die Kindheit reisen, Orte der Kraft finden, magische Schwerter, magische Ringe, alles Mögliche, was da heute so rumspukt. Und ist ja auch heute schon fast normal. Von Gott wollen viele nichts wissen, aber die ganze Esoterikwelle, nicht? Das ist ja heute, ob es jetzt die Massenmedien sind oder viele Buchhandlungen, die Esoterik-Ecke, die fällt sofort ins Auge. Hier Gott sei Dank nicht. Aber wenn Sie in eine weltliche Buchhandlung gehen, nicht? Das wird dann eben nicht als Okkultismus oder Satanismus bezeichnet, sondern als Lebenshilfe. Nicht? Da muss man also ganz, ganz aufmerksam die Dinge prüfen. Und Zaubergegenstände aller Art werden da vertreten. Zauberläden, Zauberstäbe, Zauberkräfte, Zaubersäcke, Zaubersamen, Zauberwälder, Zauberpferde, Zaubermäntel und so weiter. Ich möchte jetzt nicht da endlos fortfahren. Es ist leider heute Abend jetzt mal ein Vortrag, der jetzt momentan nicht so erbaulich ist. Tut mir auch leid, aber wir müssen diese Dinge eben auch doch betrachten zunächst. Und deshalb noch ein Blick jetzt auch auf die Grundmuster okkulter Praktiken, um die Zusammenhänge mal von dieser Seite aus zu verstehen. Morgen Abend wird es ja dann aus biblischer Sicht vor allem darum gehen, diese okkulte Welle zu analysieren von 1. Mose 3 her und vor allem auch, wie Menschen herauskommen können. Da sollten Sie also auf jeden Fall morgen Abend dann auch kommen, gewissermaßen als Fortsetzung und Vertiefung dann. Wie können Menschen da frei werden? Und jetzt muss ich auch zunächst mal beschreiben diese Grundmuster okkulter Praktiken. Und zwar gibt es nach esoterisch-okkulter Vorstellung neben der sichtbaren Welt eine unsichtbare Welt. Und das ist jetzt natürlich eine Gemeinsamkeit mit dem christlichen Glauben, dass wir auch wissen, es gibt eine unsichtbare geistige Welt, die über die sichtbare Ebene hinausgeht. Und in dieser unsichtbaren Welt gibt es, das wissen wir als Christen auch, Geistwesen. Nach christlicher Sicht allerdings handelt es sich hierbei um zweierlei. Also wenn wir jetzt in die geschaffene unsichtbare Welt blicken, die Welt Gottes ist nochmal außerhalb des Geschöpflichen natürlich. In der geschaffenen Welt sind es Engelwesen, die vorhanden sind, aber es gibt eben auch Engel, die von Gott abgefallen sind. Und das sind die Dämonen. Das sagt uns die Heilige Schrift ganz klar. Es gibt also gewissermaßen die guten Engel und die bösen, von Gott abgefallenen Dämonen, die bösen Geister. Und auch die Esoterik weiß um geistige Wesen, aber für sie gibt es eben im Prinzip dann diese als die guten Geister, die dem Menschen helfen, dass er selber sein Bewusstsein erweitert, dass er übernatürliche Kräfte erlangt und so weiter und so fort. Ich werde morgen ausführlich darstellen, dass das gerade die Verführung Satans ist, den Menschen selber zum Gott zu machen, dass er denkt, er braucht keinen Gott mehr, hat selber göttliches Wissen und göttliche Macht. Das ist ja gerade die Verführung. Aber hier wird gesagt, das sei ja das Gute über Sinnliche. Es wird eben alles genau umgedreht in der Esoterik, was die Bibel sagt. Der Mensch selber ist ein unsterbliches geistiges Wesen, also nicht nur mit Leib, sondern dieser Leib ist nur wie eine Hülle, die er irgendwann ablegt, sagt der Okkultismus. Und deshalb kann man auch mit, nach dieser Ansicht mit Verstorbenen kommunizieren durch Spiritismus und Ähnliches, was die Bibel strikt verbietet, weil der Mensch eben nicht mit den Verstorbenen in Kontakt tritt dadurch, sondern mit Dämonengeistern, die sich als solche verstorbenen Menschen ausgeben. Und wenn übrigens Rückfragen sind zu irgendeinem Gebiet, ich bin nachher gerne noch da, solange Sie Zeit und Lust haben und stehe zu Fragen zur Verfügung. Dann soll eben dieses Okkulte, diese übersinnliche Welt erreicht werden und die Tür geöffnet werden, dahin durch okkulte Praktiken, etwa durch außerkörperliche Seelen und Astralreisen. Und da haben wir jetzt einige Dinge schon kennengelernt. Ich möchte jetzt nicht diese Dinge noch mehr vertiefen, aber eine Sache ist mir noch wichtig hier, nämlich diese Grundformel der Magie, wie sie auch Franzke wiedergibt in seiner Schrift. Und zwar lautet diese Grundformel der Magie: Wille plus Imagination plus magische Trance ergibt den magischen Akt. Das heißt, der menschliche Wille, sich darauf einzulassen, ist vorhanden. Dann die Imagination oder Visualisierung, man stellt sich also diese übersinnlichen Dinge vor und versenkt seinen Geist hinein, sodass mein Geist mit diesem Geist in Verbindung tritt. Und dazu dient dann auch die Versenkung in Trance oder auch ekstatische Zustände. Das gibt dann den magischen Akt. Und das findet man nun sowohl im Schamanismus als auch im fernöstlichen Religionsbereich Hinduismus und Buddhismus. Im Schamanismus, das ist also die Zauberei, wo man auch diese Götzenfiguren dann so kennt, nicht? Da ist es so, dass man ständig gewisse Rhythmen, etwa Trommelrhythmen wiederholt, vielleicht in Afrika schon gesehen, dass die also eben dauernd ihre Trommelrhythmen wiederholen, bis dann der Verstand entleert wird und sie um das Lagerfeuer tanzen, sodass dann die Geister irgendwann in die Menschen hineinfahren sollen. Und auch im Fernöstlichen die heilige Silbe Om und ähnliche Mantra-Techniken, die dann ständig wiederholt werden sollen, bis der Mensch seinen Geist entleert hat und dann auch die Dämonen leicht Besitz nehmen können und die Besessenheit eintritt. Also es ist nicht gerade ein angenehmes Thema heute Abend, das gebe ich zu. Und deshalb möchte ich jetzt damit auch mal erst abschließen und jetzt eine Bibelstelle dazu lesen, wo diese ganzen okkulten Praktiken aufgezählt sind. Und zwar 5. Mose 18, die Verse 9 bis 14 wollen wir betrachten. Soweit Sie eine Bibel da haben. Hier stehen übrigens genügend Bibel, da können Sie bedienen, aber bitte wieder einstellen nachher. Helmut.
Oder bezahlen die Männer.
Das ist noch besser. Also hier hat es wunderbar Bibel. Es ist unvergleichlich viel besser als alle esoterischen Bücher, will ich jedem hier ans Herz legen. Wer es noch nicht hat, sich eine Bibel zu kaufen. Ist auch viel wichtiger als alle meine Bücher zusammengenommen, will ich nochmal betonen. Wenn Sie noch keine Bibel kaufen und nur wenig Geld mit haben, kaufen Sie zuerst eine Bibel und dann erst die anderen Bücher. Ja, also 5. Mose 18, Abvers 9 folgende. Das ist ziemlich vorne in der Bibel. für die, die sich da noch nicht so auskennen, das fünfte Buch Mose und dann Kapitel 18 ab Vers 9. Und da lesen wir, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, dann sollst du nicht lernen, die Gräuel, Gräuel heißt Abscheulichkeiten, dieser Völker zu tun. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, und jetzt werden diese Praktiken aufgezählt, die Gott ein Ekel sind, die Gott ablehnt, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lässt. Haben Sie das schon mal irgendwo gesehen? Dass jemand über glühende Kohlen zum Beispiel auch läuft? Nicht? Da soll also eben diese Unverletzlichkeit demonstriert werden durch dämonische Innewohnung von Geistwesen. Oder Wahrsagerei betreibt, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt. Oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt. Zu der Zeichendeuterei gehört natürlich auch, welche sehr weit verbreitete Zeichendeuterei heute? Bitte? Horoskopen, Astrologie, nicht? Ist Gott ein Ekel, steht hier. Denn hier vertraut man nicht auf den Schöpfer, sondern verehrt die Geschöpfe in einer unzulässigen und völlig abwegigen Weise. Und es sind ja also reine Zufallstreffer, was da ist. Denn die Sterne haben keine Macht, nur die Dämonen, die dann diesen Aberglauben ausnutzen. Oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr dein Gott so etwas verwehrt. Das ganze Heidentum, was damals um Israel herum war und heute ja genauso verbreitet ist, ist dem Herrn ein Gräuel. Ja, und ich denke, das, was wir hier gesehen haben, mit dieser ganzen übersinnlichen Kontaktaufnahme von unten nach oben, ist Gott auch ein Gräuel, weil Gott offenbart sich souverän und er empfiehlt uns keine Methode, um selber unseren Leib zu verlassen. Gott kann das einmal schenken, bei Hesekiel gibt es das mal tatsächlich, dass er ihn, wie auch immer, genau ist es ja nicht beschrieben, wie das genau geschehen ist, aber herumführt durch das Land. Ob das jetzt so zu verstehen ist, weiß ich nicht, wie es hier mit Astralreisen angenommen wird. Aber auf keinen Fall soll man dasselbe herbeiführen, sondern so wie es der Herr schenkt, durch seine Offenbarung dem Menschen. Das ist ein souveräner Offenbarungsakt im Unterschied zu eigenmächtigen Wegen, die von unten nach oben in die unsichtbaren Geheimnisse Gottes eindringen wollen. Denn diese Selbsterhebung von unten nach oben, das ist der Weg der Schlange nach 1. Mose 3, was ich morgen Abend ausführlich darstellen werde. Diese vier Lügen der Schlange, die den Menschen suggerieren, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet übersinnliche Erkenntnis erlangen, ihr werdet nie sterben, wenn ihr Gottes Gebot übertretet und sollte Gott gesagt haben. Und dazu aber morgen dann ausführlicher. Ich weiß nicht, ob wir an dieser Stelle vielleicht mal kurz lüften und ein Lied singen sollten, bevor Sie nun in die Trance absingen hier. Und dann möchte ich auch noch aufs positive Denken eingehen, dass wir das nicht ganz vergessen. Und dann wird es allerdings so dargestellt, ich muss das einfach mal zitieren, dass man sieht, wie man Dinge auch entstellen kann. Er lehnt sogar Stuhlkreise ab, bei denen sich in Kindergärten morgens Kinder und Erzieherinnen zusammensetzen, um zu singen und sich Erlebnisse zu erzählen. Für Franzke ist der Kreis ein magisches Symbol. Auch die Konzentration auf eine harmlose Kerze findet er höchst bedenklich. Kerzenlicht dient den Schamanen zur Einleitung außerkörperlicher Reisen und der Kontaktaufnahme mit Geistern. Die schweigende, andächtige Verehrung eines Kerzenlichtes ist Götzendienst und Gotteslästerung. Sätze wie diese machen es Franzkes Gegnern leicht, ihn mit Stempel Extremist aufzudrücken. Nun, das ist jetzt also natürlich völlig entstellt hier leider wiedergegeben gewesen. Und zwar habe ich nochmal nachgeguckt, wie man zu diesen Zitaten gekommen ist. Ich habe diese Schrift hier. Die hat übrigens 50.000 Auflagen und ist im Selbstverlag erschienen, ohne Verlagswerbung und alles. Also das hat fast jeder Christ wahrscheinlich schon mal gelesen. Ist es hier im Buchhandel noch nicht da? Stille Übungen und Fantasiereisen. Könnt ihr gerne eine Sammelbestellung mal machen. Direkt beim Professor Franzke kann man es bestellen. Und er schreibt hier zum Beispiel über Stuhlkreise. Der Kreis ist ein magisches Symbol. Das Symbol der Bibel ist das Kreuz, an dem Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Stuhlkreise erinnern an magische Rituale der Hexerei und der Geheimbünde, insbesondere wenn in der Mitte ein brennendes Kerzenlicht schweigend verehrt wird. Ja, also wenn man Zusammenhang liest, wird hier ein Kerzenlicht schweigend verehrt, aber er sagt jetzt nicht, dass jeder Stuhlkreis, vor allem jetzt im Kindergarten, einfach schon jetzt Satanskult oder sowas sei, nicht? So kann es dann entstellt werden. Bedenklich finde ich allerdings, ich möchte jetzt mal die Verfasser nicht nennen, aber im evangelikalen Bereich bringt jemand jetzt ein Buch raus, Energie und Kraft durch Mandalas. Und da hat nun wieder im Topic der Ulrich Skamprax drauf reagiert, auf diese Sache, und zitiert aus diesem Buch. Das ist ein bekannter christlicher Karikaturist, der das rausbringt. Und da werden also heilige Texte aus allen Kulturen und Religionen wiedergegeben, mit passenden Mandala-Bildern dazu. Und da heißt es zu einem auszumalenden Dämonen-Mandala folgendermaßen: Da Mandalas die ganze Wirklichkeit umfassen, schließen sie auch die dunklen Anteile ein. Dieser Dämon wurde in den Kreis gebannt. Vielleicht können Sie beim Malen diesem Dämon Ihre eigenen feurigen Energien zuordnen, wie etwa Widerspruchsgeist, Kritik, Streitlust, Aggressivität, Zorn und so weiter. Die indianischen wie tibetischen Sandmandalas wurden übrigens nach ihrer Fertigstellung zerstört, weil man davon ausging, dass der Gehalt des Mandalas ins Innere seines Gestalters übergegangen war. Zitat Ende. Also unter diesen Umständen könnte ich Mandalas eben gerade nicht empfehlen oder sogar noch verbreiten. Und wenn dann ein bekannter christlicher Psychotherapeut sogar empfiehlt, in Idea, sprich mit deinen Eltern über die Fantasiereisen, praktiziere sie zusammen mit Vater und Mutter, sprich aus, was dir für Einfälle kommen, dann finde ich das auch geradezu eine Aufforderung, sich in okkulte Welten hineinzubegeben. Also irgendwo, es gab dann auch heftige Proteste und dutzende Leserbriefe gegen diesen Bericht, und die sind auch zum Teil dann veröffentlicht worden. Aber das kann immer mal passieren, dass die einen das radikaler sehen und die anderen völlig blauäugig. Und deshalb geht es halt darum, das wirklich weiter wissenschaftlich zu erforschen. Aber die Dinge sind, denke ich, auf jeden Fall dermaßen weltanschaulich belastet und von ihren Zielsetzungen her belastet, dass ich sie jedenfalls nicht verwenden würde. Ich will jetzt nochmal sagen, dass wir den Unterschied klar verstanden haben. Eine Kerze ist jetzt nicht an sich irgendwas Okkultes oder auch ein Kreis. Oder auch meditative Musik muss noch nicht jetzt mit dämonischen Mächten in Verbindung stehen. Ich höre auch gern klassische, ruhige Musik oder solche Dinge. Aber wann wird es dann gefährlich? Nicht? Und zwar dann, wenn es mit einer gewissen Zielsetzung dann eingesetzt wird. Denn eine Fantasiereise, die ist schon ein gewisses Ziel vorgegeben, dass man eben den Körper verlässt. Und deshalb, wenn da die Kerze dazu benutzt wird oder ähnliches, wird sie als Element in dieses Ziel, in diese Straße praktisch hineinbegeben, die dabei beschritten wird. Ich will es mal so vergleichen: Wenn Sie eine Eisenbahnlinie haben, dieser Schienenverlauf, der hat verschiedene Schwellen, nicht? Wie soll ich es denn jetzt am besten erklären? Sie haben also eine Eisenbahnschiene und da sind verschiedene Schwellen. Die einzelnen Gleisschwellen, die sind relativ neutral, sage ich mal. Aber die Schienen, die laufen in eine bestimmte Richtung. Da ist die Richtung vorgegeben. Und wenn man sich in den Zug setzt, dann fährt der Zug dahin, wo es die Schienen eben hinlenken durch ihre Bauweise. Ich bin halt auch mit dem Zug gekommen, deshalb ist mir das jetzt nochmal eingefallen. Was will ich damit sagen? Wenn Sie einzelne Elemente haben, das sind praktisch die einzelnen Gleisschwellen oder ja, die Schwellen. Und die Schienen aber, das ist die Methode, die die Richtung vorbestimmt, die das Ziel vorwegnimmt. Also solche Elemente wie eine Kerze oder ein Kreis, die können für sich, so wie diese Schwellen, relativ neutral sein, solange sie doch keine Richtung vorgeben. Aber die Schienen, also die Fantasiereise an sich oder das Mandala dann schon mit dieser trichterförmigen Versenkungsmethode in die Zentrierung des inneren Auges, das ist schon eine vorgegebene Zielsetzung, die den Menschen in die Trance hineinführen soll. Und deshalb ist das dann eben nicht mehr neutral, wenn die Methode schon das Einzelelement bestimmt. Ich weiß nicht, ob ich es einigermaßen verstehbar machen konnte. Also jetzt nicht alle Kerzen hinausschmeißen, sondern die Kerze eben nicht einsetzen für eine Meditationsmethode oder für Fantasiereisen oder ähnliches. Das wollte ich damit sagen. Und dann wird man auch Franzke und solchen Kritikern gerecht, wenn man diese Dinge nicht so entstellt, dann was sie an sich sagen wollen. Okay, aber ich denke, wichtig ist eben, dass wir okkultfreie Schulen schaffen, dass wir christliche Bekenntnisschulen fördern, wo solche Dinge hoffentlich, sage ich mal, nicht praktiziert werden. Ich weiß nicht, ob es da nicht auch irgendwann noch eindringt oder schon eingedrungen ist, wenn selbst evangelikale Autoren da schon die Dinge verharmlosen. Ja, wenn Sie noch Fragen haben im Einzelnen dazu nachher, Jetzt muss ich noch aus Zeitgründen doch noch was zum positiven Denken sagen. Ich hoffe, dass ich dann bis 9 einigermaßen durch bin, damit wir dann bis 10 vielleicht noch Fragen stellen können, wer noch da bleiben will. Ich denke positiv. Sie auch? Ja. Ja. Nun, positives Denken, da mag jetzt auch jeder zunächst sagen, was haben Sie denn da dagegen? Sie denken doch hoffentlich auch positiv. Aber positives Denken ist nicht gleich positives Denken, sondern es ist ein Unterschied, ob ich einfach mir positive Vorstellungen über einen Menschen mache oder ob ich das positive Denken vertrete als eine, ja man muss sagen, Ideologie oder Weltanschauung. In dem Sinne einer Technik der Selbsthypnose, wie sie etwa Norman Vincent Peale, Joseph Murphy, Napoleon Hill, Robert Schuller und andere vertreten haben oder vertreten. Zum Teil sind sie schon verstorben, diese Autoren. Joseph Murphy vor allem. Also, ich möchte auch vor allem jetzt auf Joseph Murphy eingehen. Er ist also der einflussreichste Vertreter. Wir hatten schon mal ein Buch von ihm in der Hand gehabt, wenn ich fragen darf. Ja, die Macht des positiven Denkens, die Macht ihres Unterbewusstseins, die Kraft des positiven Denkens vielmehr und ähnliche Titel. Die unendliche Quelle ihrer Kraft heißt ein weiteres Buch und so weiter. Die Gesetze des Denkens und Glaubens, das I Ching-Orakel ihres Unterbewusstseins und was er alles geschrieben hat. Joseph Murphy, Norman Vincent Peale. Wie wird Murphy vorgestellt auf den Klappentexten seiner Bücher? Ich lese einmal vor, wie man ihn hier präsentiert bekommt. Joseph Murphy, Dr. Theol, Dr. Jur, Dr. Reanat. Verstorben im Dezember 1981, vermittelte seit mehr als einem Vierteljahrhundert durch persönliche Beratungen und in öffentlichen Vorträgen unzähligen Menschen in aller Welt das Vertrauen in die Kraft des menschlichen Geistes. Er ist Verfasser von 25 Büchern, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden und Auflagenziffern von weit über 1 Million erreichten. Sein Studium der großen Weltreligionen hat ihn davon überzeugt, dass allem Leben eine universelle Kraft innewohnt. Zitat Ende. Nun, Murphy schreibt selber Folgendes, und das ist jetzt die Grundansicht seiner Lehre. Es gibt eine universelle geistige Kraft, eine allumfassende geistige Kraft. Nichts auf der Welt ist mächtiger als diese Kraft. Was immer Sie sich wünschen, diese Kraft vermag Ihren Wunsch zu erfüllen. Ist ja wunderbar, ne? Und diese Kraft ist geistiger Natur und in Ihnen selber. Es ist Ihr Geist, der Teil des universellen Geistes ist und eins ist mit dem universellen, allumfassenden Geist. Das ist der Kern von Murphys Lehre. Und er schreibt dann noch, tun Sie, wonach Ihr Herz Sie drängt und tun Sie es aus reinem Vergnügen an der Sache. Diese Kraft, dieser Geist in Ihnen ermöglicht Ihnen alles, was Sie sich vorstellen. Jetzt wundern Sie sich vielleicht nicht mehr, dass seine Bücher so große Auflagen haben. Also reines Glücksstreben und was da alles nun dabei ist. Es ist dem Menschen nichts unmöglich, wenn er diese innere geistige Kraft nur entsprechend einsetzt. Jetzt möchte ich mal gleich, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, auf die entscheidenden Dinge kommen. Murphy gebraucht auch christliche Begriffe in diesem Zusammenhang. Viele halten ihn dann auch für einen christlichen Autor sogar noch. Und dass diese Kraft eben Gott sei und dass diese Meditation Gebet sei und all diese Dinge. Und da möchte ich im Einzelnen noch drauf eingehen. Gott ist nach Murphy Folgendes, und zwar die unendliche Heilkraft, die göttliche Vorsehung oder einfach die Natur, das Lebensprinzip. Also eine unpersönliche Gottesvorstellung, wie uns hier auffällt. Und noch deutlicher, psychologisch gesehen wird Gott für Sie das, als was Sie ihn betrachten. Ist das richtig? Gott ist das, als was wir ihn betrachten. Nicht? Wenn wir ihn uns als den Glücksbringer betrachten, ist er unser Glücksbringer und so in die Richtung. Gott als Projektion des Menschen für die Philosophen unter uns, finden wir hier Feuerbachsche Denkweise. Und dann schreibt er weiter, ob sie ihn die heilige Dreifaltigkeit oder Schöpfer nennen, ob Allah, Brahma oder Vishnu, Überseele oder Vorsehung, unendliche Weisheit oder Allgegenwart, Erschaffer des Universums oder göttlicher Geist, höchstes Wesen, Lebensprinzip, lebendiger Geist oder schöpferische Allmacht, es tut nichts zur Sache. Ist das bibelgemäß? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wer den Namen des Herrn missbraucht, den will ich nicht ungestraft lassen, sagt Gott. Aber bei Murphy ist es der Mensch, der sich Kraft seiner Vorstellung seinen eigenen Gott erschafft. Eine völlige Verdrehung. Nicht mehr der Schöpfer erschafft den Menschen, sondern der Mensch erschafft sich das, was die Bibel als Schöpfer praktisch uns, oder den uns Schöpfer lehrt. Und nun die letzte Steigerung. Gott wird schließlich von Murphy mit dem menschlichen Unterbewusstsein gleichgesetzt. Er sagt, das Wort Herr ist auszulegen als die Allmacht bzw. die unendlichen Kräfte ihres Unterbewusstseins. Ihr Geist ist Gottes Geist, ihre Seele ist Gottes Seele und das Lebensprinzip Gott wirkt in ihnen. Also mystische Versenkung in Vollendung, wenn man so will. Der Fehler einer atheistischen Mystik im Grunde, dass man sich selber vergottet und keinen wirklichen Gott und Schöpfer mehr anerkennt. Ich habe das ausführlich in dieser Schrift überlegt. Was ist positives Denken? Ich kann das jetzt hier leider aus Zeitgründen nur andeuten, aber diese Mystik, im Grunde ist es Atheismus, weil nicht mehr der Schöpfer ernst genommen wird, sondern das eigene Ich, der eigene Geist hier vergöttlicht wird. Wo man nämlich den Schöpfer ausblendet, da wird die Schöpfung vergöttlicht. Und das ist der Sündenfall nach 1. Mose 3 bereits. Und was ist dann Glaube, wenn man in dieser Denkweise nun weiter das betrachtet, im positiven Denken? Glaube ist natürlich dann nur ein Gedanke für Murphy. Glauben bedeutet, etwas als wahr zu akzeptieren. Alles vom Menschen her gedacht hier. Nicht der Inhalt oder Gegenstand seines Glaubens ist es, der die Gebete eines Menschen wirksam gestaltet. Die Erhörung tritt vielmehr dann ein, wenn das Unterbewusstsein des Betreffenden auf seine Gedanken oder Vorstellungen reagiert. Also, Zitat Ende, es ist ein innerpsychologischer Vorgang hier, Glaube und Gebetserhörung. Der Glaube an sich selber. Denken Sie Gutes, ist Gutes die Folge, denken Sie Schlechtes, ist Schlechtes die Folge. Der Kernsatz der Lehre vom positiven Denken. Nun, ist da ein Kernchen Wahrheit dran oder nicht? Was würden Sie denn sagen? Bitte? Ja, und das ist das Gesetz der Autosuggestion. Das ist jetzt ein allgemein menschliches Gesetz sicherlich, dass man natürlich, es gibt Menschen, die denken furchtbar pessimistisch und andere furchtbar optimistisch oder wunderbar optimistisch, so rum gesagt. Und natürlich kann man ein Stück weit damit auch die Reaktionen seiner Umgebung steuern. Ob ich jetzt jemanden lächle oder böse und finster angucke oder dauernd was vorjammere, das löst natürlich auch ganz unterschiedliche Reaktionen bei der Umgebung aus. Und insofern, wenn ich mir dauernd positive Formeln aufsage, es geht mir jeden Tag immer besser und besser. Das hat ja nicht Murphy erst entdeckt oder Peel, sondern bereits QE, nicht? Diese autosuggestive Methode. Dann ist natürlich ein gewisser Effekt vorhanden, das ist ganz klar. Aber es hat natürlich nichts mit Erlösung zu tun. Und hier ist es ja schon so, da werden religiöse Begriffe benutzt beim positiven Denken. Nicht? Der Geist, ja, der göttliche Geist, den menschlichen Geist. Und praktisch eine Form von Selbsterlösung. Was Sie glauben, werden Sie. So weit geht es dann doch nicht. Also man kann ein Stück weit Dinge steuern durch positive innere Vorstellungen, aber es kann niemals in den Bereich der Erlösung hineingehen oder alles nun wirklich zu erreichen. Da wird ein Mensch so überfordert, dass er letztendlich dann in die Depression stürzt, wenn er sich Illusionen hier in dieser Art macht. Und so ist für Murphy das Gebet nichts anderes als Autosuggestion und Mittel zur Selbstverwirklichung. Also es wird nicht ein Gegenüber angesprochen, ein Schöpfer und Erlöser Gott, ein Herr, Jesus Christus, sondern es ist das Reden mit dem eigenen Geist, dem eigenen inneren Wesen und Unterbewusstsein. So schreibt Murphy, um das nochmal durch ein Zitat zu belegen, Christen, Buddhisten, Mohammedaner und orthodoxe Juden werden in gleicher Weise erhört, einzig und allein deshalb, weil sie geistig und seelisch von der Überzeugung durchdrungen sind, ihre Gebete würden erhört werden. Im Grunde genommen ist ja die Erhörung ihres Gebets nichts anderes als die Verwirklichung bestimmter Herzenswünsche. Und ein typisches Murphysches Gebet lautet folgendermaßen, also ein Gebet in den Schriften von Murphy. Ab sofort erwarte ich nur noch das Beste und ich weiß, dass mir unweigerlich das Beste zuteil wird. Ich weiß, dass ich Erfolg haben werde und ich preise Gott in mir, der mich auf allen Wegen führt und über mich macht, wacht. Ich weiß, dass meine wirkliche Natur göttlich ist, dass Gott mir innewohnt und mich in jeder Weise gedeihen lässt. Ich entscheide mich für gute Leistung, Erfolg und Wohlstand. Göttliche Liebe geht mir auf allen Wegen voraus und ich komme besser voran, als ich mir hätte träumen lassen. Also übrigens von Leiden, von Prüfungen keine Spur. Nicht? Es ist also ein Weg des reinen Pragmatismus, Optimismus, Materialismus, auch krasser Materialismus. Übrigens, jedes Geld, jedes Auto, alles kann ich mir durch meine Wünsche und positive Programmierung erstreben. Ich meine, so leben eine ganze Reihe Menschen und sie erreichen rein innermenschlich gesehen sicherlich mehr als jemand, der alles nur pessimistisch negativ ansieht. Das ist, muss man auch sagen. Aber man sollte dann doch bitte hier Gott aus dem Spiel lassen und Autosuggestion, also Selbstbeeinflussung des Denkens, hier nicht als Gebet und Ähnliches verkleiden. Darum wollte ich mindestens bitten beim positiven Denken. Verstehen Sie? Das ist der Unterschied. Hier werden also biblische Begriffe missbraucht und übrigens auch alle Religionen vermischt. Und dadurch ist es auch eine gefährliche Lehre, weil hier die Religionsvermischung und der Missbrauch christlich-biblischer Begriffe des Namens Gottes hineingezogen werden. Und der Mensch praktisch dann in einer Selbsterlösung endet und dann wird es noch als christlich ausgegeben. Nicht? Und so ist für Murphy auch Sünde nichts Wirkliches. Gott in seiner Vollkommenheit sieht sie makellos. Makellos. Da wird es am deutlichsten. Gerhard Bergmann hat mal gesagt, daran könnt ihr jede Sekte prüfen und erkennen, was sagen sie über die Sünde. Wird die völlige Verlorenheit des Menschen ohne Jesus Christus wirklich erkannt? Oder ist der Mensch in sich selber angeblich so gut, dass er gar keinen Erlöser dann braucht? Nicht? Die Frage nach der Sünde, nach der Erlösungsbedürftigkeit. Aber hier Gott, in Anführungsstrichen natürlich Gott zu verstehen bei ihm, sieht sie makellos. Die einzige Sünde ist die Unkenntnis der Lebensgesetze. Sündigen bedeutet am Sinn des Lebens vorbeigehen und vom Weg der Gesundheit, menschlichen Glücks und inneren Friedens abzuirren. Ihr Ziel zu verfehlen und nicht zu erreichen ist Sünde. Und dieses Ziel lautet eben Wohlstand, Erfolg und so weiter. Nicht? Ganz andere Begriffe, als hier die Heilige Schrift sie uns nennt, wo es um Erlösung, ewiges Leben und auch Leidensfähigkeit und Tragkraft im Leiden geht, was hier überhaupt keine Rolle spielt bei Murphy. Auch Krankheit und Tod sind für ihn nur Illusionen, ähnlich wie übrigens bei der christlichen Wissenschaft, Christian Science und ähnlichen Sekten. Und Vergebung ist Selbstvergebung. Ist nochmal interessant, hierzu noch ein Zitat zu hören, das Vergebung angeht. Da sagt er, Gottes Segnungen nehmen kein Ende, es liegt Gottes Liebe fern zu richten und zu verdammen. Das Urteil wird von uns selbst gefällt, aufgrund dessen, was wir begreifen und glauben. Gott verurteilt niemanden. Und wenn wir uns selbst verzeihen, wird uns verziehen. Selbstverurteilung ist die Hölle, Selbstvergebung ist der Frieden des Himmels. Entschuldigung, aber eine größere Gotteslästerung hat man noch selten gehört. Die Selbstvergebung, das ist der Frieden des Himmels. Er meint natürlich hier nur den irdischen Himmel und nicht den wirklichen. Aber wenn man das so mal hört, also es ist nicht mehr die Erlösung durch den Herrn Jesus Christus, sondern die Selbstvergebung, hier wird es deutlich ausgesprochen. Ja, ich möchte abschließend nochmal das gegenüberstellen mit einigen wenigen Stichworten. Was sagt Joseph Murphy als Vertreter, Hauptvertreter des positiven Denkens, was sagt die Heilige Schrift? Gott ist nach Murphy nichts anderes als eine Projektion und ein Geschöpf des Menschen. In der Bibel ist aber Gott kein Geschöpf des Menschen, sondern der Schöpfer des Menschen. Also genau umgedreht. Sie merken, der Teufel, der Diabolus dreht ja alles rum, der Durcheinanderwerfer. Gott ist nach Murphy die Macht des menschlichen Unterbewusstseins, über die der Mensch verfügen kann. Nach der Bibel ist Gott aber lebendig, wirklich und frei, frei auch in die Innerweltlichkeit einzugehen, ohne in ihr aufzugehen. Glaube nach Murphy ist nichts anderes als positives Denken, das fast alle Probleme lösen kann. Also man glaubt an seine eigene Allmacht praktisch, an die eigene Allmacht. In der Bibel ist der Glaube das feste Vertrauen auf den lebendigen Gott und Herrn und die durch Jesu Kreuzestod geschehene Erlösung. Gebet ist nach Murphy Autosuggestion, also Selbstbeeinflussung, Selbsthypnose, wenn man so will. Ähnlich wie bei den Fantasiereisen. Als intensivste Form positiven Denkens verstanden, zur Erfüllung sämtlicher menschlicher Wünsche. In der Bibel ist das Gebet das Reden mit dem lebendigen Gott im Namen Jesu Christi. Ein wirkliches Gegenüber und nicht ein Selbstgespräch. Wie arm ist denn der Mensch dran, der nur mit sich selber reden kann und sich selber verwirklichen muss, ohne einen Gott, der ihm dabei hilft, dass er nicht sich verwirklichen muss, sondern dass er Jesus ähnlicher wird und dass er die himmlische Herrlichkeit erreicht. Das ist eine ganz andere Welt. Sünde nach Murphy ist das Verfehlen menschlicher Selbstverwirklichung, muss man sich vorstellen. Sünde ist, man muss es mal genau hören, dass man die menschliche Selbstverwirklichung verfehlt. Und was ist in der Bibel die Sünde? Krankheit und Tod sind Einbildung nach Murphy und in der Bibel ist der Tod der Sold oder der Lohn der Sünde und bittere Wirklichkeit, wie wir alle irgendwann erfahren werden, falls wir nicht die Entrückung vorher erleben. Vergebung ist Selbstvergebung bei Murphy. Und in der Bibel ist Vergebung allein durch Jesus Christus geschehen, durch das Opfer von Golgatha. Und Jesus, für Murphy, wie für sämtliche Sekten und okkulten Strömungen, höchstens ein guter Mensch oder ein Vorbild. Vielleicht noch ein Prophet für manche Religionen, Islam und so. Aber nicht Gottes Sohn und Erlöser. Und in der Bibel selber ist Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich, wie es die altkirchlichen Bekenntnisse schon richtig festgehalten haben. Und er ist Gottes Sohn, einziger Weg zu Gott, dem Vater und einziger Erlöser. Ich bin damit jetzt am Ende der Darstellung. Es ist immer eine Gefahr, wenn man diese Dinge darstellt, in mehrfacher Hinsicht. Das möchte ich am Schluss sagen, aus der Verantwortung, die ich auch für uns alle hier sehe. Wenn ich die Dinge hier darstelle, kann ich das nicht ohne Kritik tun, das ist ganz klar. Aber ich bringe die Kritik auch deshalb schon ziemlich früh, damit niemand denkt, diese Dinge, die sind ja alle so faszinierend und so positiv, das probiere ich womöglich noch aus. Ich möchte wirklich davor warnen, ich kann es zwar niemand verbieten, kann ich und möchte ich nicht, aber ich kann nur sagen, für das, was man dafür bekommt, nämlich die ewige Verlorenheit, lohnt sich es nicht, diese Dinge zu betreiben. Es gibt hier Wege in der Bibel, die bringen uns ewiges Leben, ewige Seligkeit und auch schon wirkliches Glück hier auf Erden, auch in allen Leiden und Anfechtungen, die wir auch hier schon durchmachen müssen. Und da kann ich auch ein Lied von singen, liebe Geschwister, auf vielen Gebieten. Aber es ist trotzdem unvergleichlich schöner und wertvoller, Jesus zu gehören, als hier sich auf okkulte Dinge einzulassen und damit vielleicht kurzfristiges Glücksstreben, Materialismus oder was auch immer anzustreben, aber damit das ewige Leben aufs Spiel zu setzen. So möchte ich also herzlich einladen, diesem Herrn nachzufolgen und möchte im Gebet auch noch mit uns zusammen mit ihm reden. Wir können uns dazu erheben. So möchte ich also herzlich einladen, diesem Herrn nachzufolgen und möchte im Gebet auch noch mit uns zusammen mit ihm reden. Wir können uns dazu erheben. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du alles für uns erwirkt hast am Kreuz auf Golgatha, dass wir in dir die Fülle haben dürfen. Eine Fülle, die die Esoterik und auch überhaupt nichts auf dieser Welt uns schenken kann. Herr, hilf doch, wenn Menschen hier sind, dass sie aus diesen Strömungen herauskommen, und bewahre uns und unsere Kinder doch auch vor solchen Angriffen in Schulen und Kindergärten. Und schenk doch auch Geisterunterscheidung in den Gemeinden, auch in der evangelikalen Welt, wo es auch immer mehr drunter und drüber geht. Und auch viele keinen Durchblick mehr haben, Herr. Bewahre auch jedes von uns selber und schenke uns deine Gnade und Vergebung, wo auch wir versagt haben. Und Herr, so segne uns jetzt auch an diesem Abend. Geleite alle, die nach Hause müssen, dass sie doch bewahrt auch nach Hause kommen. Und die noch hier bleiben, da schenke doch noch gute Gespräche, die Gedanken, die du möchtest. Und lass uns in deiner Wahrheit und Liebe wachsen, dass wir bereit sind, wenn du kommst in Herrlichkeit. Amen. Amen.